Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ich lese eigentlich keine Tweets vor für einen Podcast. Das könnt ihr ja im Zweifelsfall selbst, ne? Lesen auf Twitter. Bei dem hier mache ich eine Ausnahme, weil alles drin steckt. Der Tweet lautet: Man muss sich echt überlegen, was das für eine Signalwirkung auf Frauen im Netz hat, wenn das hinnehmbar sein soll. Dieser Tweet kommt von Ingrid Brodnich. Sie hat mehrere Bücher zum Thema Hass im Netz geschrieben. Und sie bezieht sich auf das Urteil gegen Renate Künast, Bundestagsabgeordnete. Die muss es nämlich hinnehmen, wenn sie in den sozialen Medien als, Achtung, Stück Scheiße oder mit dem F-Wort beschimpft wird. Udo Vetter, der Strafverteidiger und Blogger, der sieht dieses Urteil vom Landgericht Berlin extrem kritisch.
Man kann doch nicht sagen, dass jede Pöbelei plötzlich deswegen keine Beleidigung mehr ist, weil es um ein möglicherweise extrem heikles Thema geht.
Was dieses heikle Thema ist, mehr zum Urteil, worum es sich beim Fall Künast handelt und wie die Chancen für sie auf Berufung stehen, das alles ist Thema im frischen Podcast vom Update am 19. September. Weiteres Thema bei uns, Halbzeit. Ah, nee, nicht die vom Fußball, sondern die von den Regionalkonferenzen der SPD. 12 von diesen Regionalkonferenzen haben die Kandidaten und Kandidatinnen schon hinter sich gebracht, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Und wie läuft so bisher?
Das funktioniert erstaunlich gut. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Das ist ja so ein Casting mit der Stoppuhr gewissermaßen. Also da steht immer die große digitale Uhr. Die können sich die Paare zum Beispiel am Anfang vorstellen. Dann haben die beide 5 Minuten Zeit. Also da darf nicht allzu viel rumgelabert werden.
Frank Capellan zieht in dieser halben Stunde Halbzeitbilanz zu den Regionalkonferenzen der SPD. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wer jetzt irgendwie schwache Nerven auf Schimpfwörter hat oder bei Schimpfwörtern hat, der müsste jetzt mal bitte schön kurz weghören. Wir müssen uns aber jetzt hier damit beschäftigen. Und zwar, dass eine ehemalige Bundesministerin auf Facebook unter anderem als Schlampe, Stück Scheiße und auch mit dem F-Wort beschimpft wird. Und das Landgericht Berlin hat entschieden, dass solche Kommentare keine Beleidigung darstellen. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, also es geht um Renate Künast von den Grünen. Sie ist Bundestagsabgeordnete. Früher war sie mal Bundeslandwirtschaftsministerin und über viele Jahre Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen. Im Frühjahr gab es einen Post auf Facebook. Die Berliner Morgenpost berichtet, dass sich ein rechter Netzaktivist darin auf einen rund 4 Jahre alten Artikel aus der Zeitung Welt beruft. Darin geht es um Äußerungen von Künast in einer Sitzung im Berliner Abgeordnetenhaus vor über 30 Jahren. Und unter diesem Post, da hagelte es Kommentare aus den Kategorien Fäkalsprache und Sexismus. Nochmal ein paar Beispiele, Zitat, die Politikerin soll mal so richtig durchgeknattert werden, bis sie wieder normal wird. Außerdem wird sie als Schlampestück Scheiße und als Sondermüll, der entsorgt werden sollte, bezeichnet.
Okay, und mit diesen Kommentaren hat sich das Landgericht Berlin dann beschäftigt.
Ja, Renate Künast wollte erreichen, dass Facebook Daten herausgeben darf, um die Kommentatoren ermitteln zu können. Da sagt das Gericht aber, dass es sich um zulässige Meinungsäußerungen handelt.
Wie wird das denn begründet?
Ja, dazu muss man vielleicht noch erklären, worum es in dem Post, also in dem Weltartikel ging, unter dem diese Kommentare gelandet sind. Ich hatte gerade schon gesagt, dass da eine Geschichte aus den 80er Jahren ausgegraben wurde. Die Grünen waren da noch eine neue Partei, die es erst seit ein paar Jahren gab. Und damals gab es eine Strömung, die für angeblich einvernehmlichen Sex mit Kindern Straffreiheit forderte. Das hat die Partei inzwischen wissenschaftlich aufarbeiten lassen und sich davon ausdrücklich distanziert. Dazu erschien vor 5 Jahren ein Bericht von Politikwissenschaftlern der Uni Göttingen im Auftrag der Grünen. Und im Zusammenhang mit diesem Thema stand der Facebook-Post. In dem Weltartikel wurde eine Aussage von Renate Künast aufgegriffen und der Verfasser des Facebook-Posts stellt diese Aussage so dar, als habe Künast nicht wirklich etwas gegen Sex mit Kindern, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Das führte dann zu den heftigen Kommentaren unter dem Post, auch wenn Künast das als Missverständnis zurückgewiesen hat. Und ja, das Gericht sagt dazu, dass die Kommentare zulässig sind, weil sie eben im Kontext mit der Pädophilie-Debatte stehen. Ja, die Facebook-Nutzer hätten ja davon ausgehen müssen, dass Künast Sex mit Kindern ohne Gewalt okay findet. Und in diesem Zusammenhang sind die Kommentare aus Sicht des Gerichts in einem Bereich, mit dem Künast als Politikerin leben müsse. Auch wenn, pardon, Drecksfotze haarscharf an der Grenze liege.
Wie hat Renate Künast auf diese Gerichtsentscheidung reagiert?
Sie will dagegen vorgehen, also diese Entscheidung nicht akzeptieren. Sie findet, dass das ein katastrophales Zeichen ist, vor allem für Frauen, die sich im Netz ja so einiges gefallen lassen müssen.
Und es gibt ja auch ähnliche Reaktionen von anderen Politikern dazu, ne?
Ja, zum Beispiel vom aktuellen Grünen-Chef Robert Habeck. Der findet das gefährlich. Er sagt, man wisse inzwischen, dass eine verrohte Sprache den Weg zu realer Gewalt ebnet. Das dürfe nicht Normalität werden. Und auch aus anderen Parteien gibt es Solidaritätsbekundungen, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel fordert, man müsse zusammenrücken, wenn Gerichte die Sprache der Radikalen laufen lassen.
Harte Fäkalausdrücke sind an der Grenze des Hinnehmbaren, so sieht es ein Berliner Gericht. Infos dazu von Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Renate Künast, die Grünen-Politikerin, muss Beleidigungen wie zum Beispiel das F-Wort ertragen. Das muss sie aushalten. Im Urteil vom Landgericht Berlin wird das nämlich bewertet als zulässige Meinungsäußerung. Wir haben gerade schon über dieses Urteil gesprochen. Nur, was ist noch Meinungsäußerung und ab wann wird es beleidigend? Diese Frage würden wir gerne noch klären und das machen wir auch zusammen mit Udo Vetter, der Strafverteidiger. Udo, wenn ich jetzt zu dir sage, du Pisser, ist das noch eine zulässige Meinungsäußerung oder ist das schon eine Beleidigung?
Also es spricht viel dafür, dass 99% der Gerichte in Deutschland das schon als Beleidigung sehen.
Aha.
Wir haben ja den Begriff der Formalbeleidigung. Das heißt, wenn sich aus einem Wort schon von vornherein ergibt oder aus einem Sprachgebrauch, dass man wirklich nur die Ehre eines anderen herabsetzen will, dann geht das so nicht. Also es gibt zum Beispiel schon Urteile, die sagen, eine Formalbeleidigung ist schon, wenn man zu jemandem sagt, Esel oder Dieb. Ja, also du Pisser geht auch schon eher in die Richtung der Formalbeleidigung und das wäre dann unzulässig.
Du hast gerade gesagt, also wenn es darum geht, die Ehre von jemandem runterzusetzen, das heißt, der Kontext oder den Sinn und Zweck, den ich damit ja quasi erreichen will, der ist schon wichtig.
Der Kontext ist auf jeden Fall wichtig, aber er spielt gerade bei so krassen Beleidigungen. Ja, also ich meine, man muss ja sehen, dass hier die Frau Künast als Drecksfotze bezeichnet worden ist. Ja, da glaube ich, dass das Gericht ein bisschen auf dem Holzweg ist, weil das sind Formulierungen, da ergibt sich eben schon aus dem Sprachgebrauch selber, dass die einfach nur beleidigend gemeint sein können.
Ja? Herabwertend,
also,
genau.
Da kann man, glaube ich, ganz schwer bei so einer krassen Beleidigung wieder sich auf den Kontext zurückziehen und sagen jetzt, und so klingt das Urteil ja ein bisschen, ja, da gab es ja ein erhöhtes Empörungspotenzial, weil es ja möglicherweise um Sex mit Kindern ging. Ja? Mhm. Also man kann natürlich nicht ein Sachthema dann so hochjessen, sozusagen, dass man sagt, bloß weil es um so ein möglicherweise auch Tabuthema gibt, darf man über jemanden einfach so herfallen und den mit den wirklich krassesten Beschimpfungen durch den Dreck ziehen. Also ich kann bei Drecksfotze kann ich es nicht nachvollziehen, ebenso wenig zum Beispiel bei Stück Scheiße oder Sondermüll. Ja, da sagt die Rechtsprechung und auch das Bundesverfassungsgericht ganz eindeutig, das sind Formalbeleidigungen, das geht so nicht.
Es ist eben vielleicht auch an der Stelle, zumindest für uns Menschen, die keine Juristen sind, schwer nachzuvollziehen. Deswegen würde ich gerne Renate Künast nochmal zitieren an dieser Stelle zu diesem Urteil. Sie sagt, ich zitiere, ich verstehe nicht, dass vollkommen zusammenhanglose Äußerungen von der Kammer, also von dieser Gerichtskammer, so belanglos als zulässige Meinungsäußerungen qualifiziert werden. Du hast ja gerade schon gesagt, das Gericht ist auf dem Holzweg. Aber wie kann man das trotzdem irgendwie noch nachvollziehbar machen, dieses Urteil? Ich finde es auch schwierig, ganz ehrlich.
Also es kann sein, dass das Landgericht Berlin in diesem Fall ein bisschen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu weit ausgedehnt hat. Das Bundesverfassungsgericht sagt in ständiger Rechtsprechung Folgendes, und das ist ja dann letztendlich der juristische Maßstab. Nicht alles, was einen anderen herabsetzt, ist unbedingt eine strafbare Beleidigung, sondern wir müssen immer nach dem sogenannten Sachkern suchen. Ja? Also hat diese Äußerung irgendwo noch einen Bezug zur Sache und dient eben nicht nur zur Ehrverletzung. Ich will mal ein Beispiel sagen. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, da hat ein Anwaltskollege eine Staatsanwältin als durchgeknallte Staatsanwältin bezeichnet. Das Durchgeknallte, da wurde dann in der Tat noch geprüft, dass man sagt, okay, die beiden haben sich einfach so bekabbelt und so gestritten, dass das so eine Umschreibung des Streits ist, der zwischen denen schon seit Jahren schwelt. Ja? Durchgeknallt bedeutet dann eben nicht geisteskrank, sondern sie versteht ihren Job falsch oder ähnliches. Ja? Also das Durchgeknallt ging hier gerade noch so durch. Also der Maßstab ist im Prinzip immer, man muss gucken, hat eine Äußerung sozusagen noch eine Art Sachkern? Kann man da noch eine sachliche Kritik drin finden in dieser überspitzten Version? Und das tut mir furchtbar leid, auch wenn ich eigentlich eher ein Gegner von Beschränkung der Meinungsfreiheit im Internet ist. Wörter wie Drecksfotze oder wir müssen sie als Sondermüll entsorgen, die haben halt keinen Sachkern mehr, selbst wenn es um so ein heikles Thema wie Sexualität mit Kindern geht.
Renate Künast hat ja schon angekündigt, dass sie gegen diese Entscheidung vorgehen möchte. Was glaubst du, wie sind da ihre Chancen?
Ja, ich glaube, die Chancen sind ganz gut, weil dieses Urteil halt völlig außer Betracht lässt, dass wir die sogenannte Formalbeleidigung haben. Das heißt also, wenn sich aus der Wortwahl selber schon ergibt, dass das keinen Sachbezug mehr hat und weil eben hier einfach dieses Empörungspotenzial, das man da den Kommentatoren zubilligt, eigentlich so kein Maßstab sein kann. Man kann doch nicht sagen, dass jede Pöbelei plötzlich deswegen keine Beleidigung mehr ist, weil es um ein möglicherweise extrem heikles Thema geht. Ja? Solche Äußerungen als sogenannte Formalbeleidigung, als Stilmittel der Polemik, wie es ja im Urteil drinsteht, zu bezeichnen als noch zulässige Kritik, das fällt mir schwer nachzuvollziehen und deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich glaube, dass Frau Künast hier zumindest bei vielen dieser Beleidigungen gute Aussichten hat, dass dieses Urteil revidiert wird.
Renate Künast, die Grünen-Bundestagsabgeordnete, ist vor Gericht gescheitert, gegen Beschimpfungen auf Facebook gegen sie vorzugehen. Udo Vetter, Strafverteidiger, hat uns dieses Urteil nochmal eingeordnet. Er hält es auf jeden Fall für nicht richtig und glaubt eben, dass sie auch gute Chancen hat, damit in Berufung zu gehen. Udo Vetter und ich haben vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.
E-Scooter sind jetzt seit rund 3 Monaten erlaubt bei uns in Deutschland. Und seitdem die Dinger da sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, entweder regen sich die Menschen total darüber auf, die stehen überall rum, die Leute gehen nicht da verantwortungsvoll mit um, ja. Oder die E-Scooter werden heiß und innig geliebt. Ob das am Ende eine Erfolgsgeschichte werden wird und ob sich die Dinger durchsetzen werden oder nicht, mal gucken. Unser Reporter Pascal Fischer hat sich heute auf jeden Fall ein Bild darüber gemacht. Pascal, sind E-Scooter ein erfolgreiches Konzept?
Schwer zu sagen. Das glaubt natürlich einer der Anbieter. Voi, größter europäischer Anbieter, ursprünglich kommt er aus Schweden. Der ist aktiv in 36 Städten in 10 Ländern. Und Voi sagt, in den vergangenen 2 Monaten haben sich die Fahrten in Deutschland vervielfacht. Über 500% ist die Steigerungsrate.
Okay, lass mich kurz reingrätschen. Der Stelle ist natürlich auch nicht so schwierig, weil so lange gibt es sie ja auch noch nicht. Also wenn man dann innerhalb von 2 Monaten...
Klar.
Ne? Okay, gut.
Klar, aber immerhin, könnte schlechter laufen.
Ja.
Es gibt noch einen anderen großen Anbieter, Lime, der wollte mir jetzt nicht Zahlen in Euro oder so nennen. Für Deutschland hat er auch noch keine Zahlen insgesamt, aber zum Beispiel für Berlin. In 11 Wochen hat Lime 1 Million Fahrten gebucht. Gerade die Deutschen seien wohl E-Scooter-freudig, sagt man bei Lime. Das hat mir der Pressesprecher Fabian Ladder erzählt. Und das alles, obwohl die meisten Deutschen eigentlich erstmal kein Interesse an den E-Scootern haben.
E-Scooter-freudig, das ist auch ein schönes Wort. Naja. Vielleicht merke ich mir das mal. Okay, aber wie viel interessiert das denn nicht? Wer hat denn gar kein Interesse daran?
70% immerhin. Mhm. 25% würden die gerne mal ausprobieren. Das sind dann wahrscheinlich die, die für diese Wachstumsraten im Markt sorgen könnten. Und nur 5% haben die bereits getestet, sagen zumindest die Zahlen der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung. Es ist eine Erhebung von Anfang Juli, da wurden 1006 Erwachsene befragt.
Okay, dann halten wir mal kurz fest, dieses Wirtschaftsmodell an sich, das funktioniert. Mhm. Funktioniert denn auch das Mobilitätskonzept? Also ist das sinnvoll?
Ja, da kann man jetzt natürlich total streiten drüber.
Ja.
Gerade findet in Berlin die European Mobility Night statt, in den nordischen Botschaften, organisiert von diesem Anbieter Voi. Und die These des Unternehmens lautet natürlich, etwas zweckmäßig. Ne? Die Großstädte wachsen weiter, der Autoverkehr ist dann nicht mehr geeignet für all die Pendler aus den Vorstädten. Naja, die Kritik ist aber, die E-Scooter gibt es nur in den Innenstädten und die bedienen eigentlich erstmal nur die Touris, wo sowieso dann Mieträder, Bus und Bahn aber auch möglich wären. Das ändert sich gerade. Lime zum Beispiel hat da in Berlin bislang nur E-Scooter innerhalb des S-Bahn-Rings angeboten, also in der Innenstadt, kann man sagen. Und jetzt will Lime zum Beispiel auch jenseits des Ringes Fahrten erlauben.
Also gibt es damit dann andere neue Kunden, nicht nur Touristen in der Stadt, sondern, ja, weiß nicht, auch Pendler zum Beispiel?
Ja, das ist jetzt sehr hoch gehängt, aber letztlich könnte man das so interpretieren. Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer, der meint, die E-Scooter müssen genau diese Mobilitätslücke schließen.
Und jetzt bleibt die spannende Frage, wie viele dieser Roller werden sich in Zukunft, denn es war ja bisher gar nicht so leicht, selber einen zu kaufen, werden sich in Zukunft in privater Hand befinden. Und genau das würde ich jetzt in Ruhe abwarten wollen, denn dann kann das doch noch ein sinnvolles Mobilitätskonzept ergeben.
Also der findet, man soll die eben nicht jetzt sofort verbieten, wie das ja einige schon wollen. Laut GfK werden diese E-Scooter aber noch eher in der Freizeit benutzt, das sagen 65% der Leute. 33% aber wollen die in Zukunft auch benutzen, um zum Beispiel zur Arbeit oder zur Ausbildung zu kommen. Und die GfK glaubt auch, mit gekauften Scootern, also so ein bisschen wie das Herr Brockmann sagt, macht man das dann auch eher.
Jetzt mal blöd gefragt, ja, also wenn man sich mal anguckt, diese ganzen Ottos, ne, die eben die Dinger einfach irgendwo auf den Bürgersteig stellen oder mitten in die Einfahrt oder was weiß ich wohin. Wenn das Ordnungsamt da jetzt konsequent Bußgelder verhängen würde, entweder gegen denjenigen, der es gemietet hat oder eben die Betreiber, würde sich das dann überhaupt noch rentieren? Weil diese Probleme gibt es ja.
Mhm. Ja, Siegfried Brockmann, der hätte auch gern höhere Strafen für diese Untaten, die da gerade geschehen. Der meint ganz einfach, E-Scooter einkassieren und dann kann der Anbieter sich die gegen Gebühr irgendwo abholen. Das schlägt der Experte von der Unfallforschung der Versicherer also wirklich vor.
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Geschäftsmodell kaputt macht. Und wenn es denn so wäre, dann müsste man das auch hinnehmen. Denn wir können ja als Staat nicht zulassen, dass wir Regeln setzen. Und wenn die dann gebrochen werden, sagen, ja, dann wäre ja leider das Geschäftsmodell kaputt.
Man muss jetzt fairerweise auch sagen, die Anbieter, die tun auch schon was. Voi und Lime zum Beispiel bieten online Infos zu Verkehrsregeln, quasi so Schulungen. Die haben zum Teil auch schon per GPS Zonen eingerichtet, also zum Beispiel in Berlin den Tiergarten oder das Brandenburger Tor. Das ist jetzt geblockt, da kannst du also die Dinger gar nicht mehr abstellen.
Ah, was heißt denn das, ich kann die da nicht abstellen? Ich meine, theoretisch kann ich es ja, wenn ich da bin, stelle ich die da hin und dann?
Ja, dann zahlst du aber weiter. Du kannst dich nicht ausloggen,
okay,
sozusagen.
Okay, verstehe. Also, E-Scooter, 3 Monate in Deutschland. Ein Blick in die Glaskugel nach vorne und nach hinten von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova.
Was wollen Eltern alles über ihr Kind wissen, noch bevor es überhaupt auf der Welt ist? Ja, wird es ein Mädchen oder ein Junge zum Beispiel? Muss man vielleicht nicht unbedingt wissen. Manche lassen sich da ja auch ganz gerne überraschen. Dann gibt es aber auch die Frage, ist das Kind gesund? Und da gibt es eben viele Tests, alle möglichen. Zum Beispiel auch einen Bluttest, der zeigt, ob eine Trisomie vorliegt, wie das Down-Syndrom zum Beispiel. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Zu diesem Gentest hat es heute eine wichtige Entscheidung gegeben und die ist nicht unumstritten.
Genau, der Test wird in Zukunft von den Krankenkassen bezahlt. Nicht generell, sondern in bestimmten Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel eine Risikoschwangerschaft vorliegt und auch nur, wenn Schwangere vorher von einer Ärztin oder einem Arzt beraten worden sind. Entschieden hat das eine Expertenrunde, in der sind die Krankenkassen vertreten, aber auch Ärzte und Kliniken. Und vor der Entscheidung heute, da hat es auch sehr lange Diskussionen über das Thema gegeben.
Was kann dieser Test denn und wie genau ist der?
Sehr genau, das kann man so sagen. Die Treffergenauigkeit, ob Trisomie 21 vorliegt, die soll nach wissenschaftlichen Untersuchungen bei über 99% liegen. Neben Trisomie 21, also dem Down-Syndrom, geht es auch um andere Chromosomenanomalien. Die können auch zu Fehlbildungen führen und sogar dazu, dass Kinder noch vor der Geburt oder kurz danach sterben. Mit diesem Bluttest können Ärzte das sehr genau erkennen und er hat auch den Vorteil, dass er weniger Risiken mit sich bringt als die bisherigen Untersuchungen. Das sagt zum Beispiel der Mainzer Medizinethiker Norbert Paul.
bisherige Tests, die man genutzt hat, um Dinge auch abzusichern, zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung kombiniert mit Ultraschall, waren aufwendig und doch risikobehaftet, auch mit einem gewissen Fehlgeburtsrisiko behaftet, selbst bei einem gesunden Kind. Und das würde man jetzt ausschließen.
Ja, und das ist eben ein Hauptgrund dafür, dass die Krankenkassen den Test in Zukunft bezahlen werden.
Kritik gibt's aber auch.
Ja, das liegt vor allem daran, dass eine Trisomie nicht behandelt werden kann. Fällt ein Test positiv aus, also zeigt er, dass eine Trisomie vorliegt, dann entscheidet sich die große Mehrheit für eine Abtreibung. Es wird geschätzt, dass in 9 von 10 Fällen die Schwangerschaft abgebrochen wird. Ja, und Kritiker sagen, dass der Test zu einer Selektion führt, dass es mehr Abtreibungen gibt, wenn der Test kostenlos ist und deshalb auch öfter gemacht wird. Ein weiterer Faktor ist, dass der Test zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit einer Trisomie bestimmen kann. Und ja, dadurch könnte eben die Hemmschwelle für eine Abtreibung weiter sinken.
Welche Erfahrungen gibt es denn mit diesem Bluttest?
Ja, da kann man zum Beispiel mal nach Dänemark schauen. Da ist der Test schon länger eine Kassenleistung. Und seit die Krankenkassen ihn bezahlen, sind in Dänemark deutlich weniger Kinder mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen.
Wie geht's jetzt weiter bei uns in Deutschland?
Ja, die Entscheidung heute, die bedeutet nicht, dass die Kassen ab sofort den Test bezahlen. Vor Ende 2020 wird das wohl nicht passieren. Denn vorher muss zum Beispiel noch festgelegt werden, wie die Beratung der Schwangeren dann auch genau aussehen soll.
Die Krankenkassen sollen in Zukunft für den Trisomie-Bluttest zahlen. Für Schwangere ist er sicherer als die bisherigen Testmethoden. Infos dazu von Peter Neuhaus aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Halbzeit, das heißt, hinter 12 von insgesamt 23 Auftritten kann schon mal ein Häkchen bei den Regionalkonferenzen der SPD. Ihr wisst, es geht um nichts weniger als über eine neue Parteispitze abzustimmen. 7 Kandidatenpaare stellen sich vor auf diesen Regionalkonferenzen und die Stichwahl durch die Mitglieder ist dann am 30. November. Wie es jetzt aussieht zur Halbzeit, Einschätzungen dazu von Frank Capellan, unser Korrespondent in Berlin. Frank, am Anfang hat es ja viel Kritik gegeben, also viel zu viele Bewerber, 14 insgesamt, aufgeteilt eben in diese 7 Kandidatenpaare. Funktioniert dieses Format denn?
Das funktioniert erstaunlich gut. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass das klappen könnte. Das ist ja so ein Casting mit der Stoppuhr gewissermaßen. Also da steht immer die große digitale Uhr. Die können sich die Paare zum Beispiel am Anfang vorstellen. Dann haben die beide 5 Minuten Zeit. Also da darf nicht allzu viel rumgelabert werden. Und dann werden natürlich Fragen aus dem Publikum zugelassen. Das Publikum im Übrigen sehr stark vertreten. Also da sind immer einige hundert Leute. Jetzt in Berlin, da waren es über 1000. Und dann dürfen auch die Fragesteller nur eine Minute lang fragen, denn das haben wir ja auch immer wieder, dass es da Selbstdarsteller gibt, die zeigen wollen, wie schlau sie sind und dann erstmal ein Referat halten. Also das gibt es alles nicht. Und es geht dann schön straff, werden Dinge auf den Punkt gebracht. Und das führt dann dazu, dass so ein Ralf Stegner da auftritt wie, manche kennen ihn noch, Dieter Thomas Heck, der rasend schnell sprechen konnte, um dann seine politische Botschaft rüberzubringen. Aber alles in allem würde ich sagen, läuft sehr gut.
Also funktioniert das Format, findest du? Findet denn da auch eine richtig intensive Debatte statt oder ist das Motto eher so piep, 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 wir haben uns alle lieb?
Nein, es gibt schon eine Debatte. Also es gibt so eine zweite Runde, eine moderierte Fragerunde. Da sitzen die Paare dann alle vorne auf dem Podium und dann wird auch diskutiert. Also dann darf das eine Duo auf das andere auch eingehen. Dann dürfen die sagen, was sie anders machen würden. Und was man sagen muss, ein Thema polarisiert ja immer wieder. Das wollte die Regie aus dem Willy-Brandt-Haus eigentlich nicht so haben. Das Thema, was machen wir mit der GroKo? Wie geht es damit weiter? Und da haben wir ja einen prominenten Vertreter, Karl Lauterbach, der Mann mit der Fliege, der zusammen mit Nina Scheer antritt. Aber nicht nur der, sondern eigentlich durch die Bank die meisten sagen, diese GroKo ist Teufelszeug, wir müssen die verlassen.
Der Elefant im Raum ist die Frage, wie geht es mit der Großen Koalition weiter? Wir gehen raus, das wäre, was wir zuerst machen.
Die GroKo schafft keine Zukunft. Die GroKo hat keine Zukunft.
Die letzte, die wir da gehört haben, ist Saskia Esken, digitale Expertin. Die tritt zusammen mit Norbert Walter Borjans an, ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Der Steuerzorro, hat einer gesagt. Der hat nämlich mal Aufsehen erregt, weil er Steuer-CDs gekauft hat und Milliarden von Euro von Steuerhinterziehern zurückgeholt hat. Und sowas kommt da bei den Konferenzen immer gut an, wenn darüber gesprochen wird.
Wird denn jetzt eigentlich auch klar, welches Team wofür steht? Also bekommt man da wirklich eine gute Vorstellung von? Ich meine, das, was wir jetzt gerade gehört haben, ne, Herr Lauterbach, also ist ja schon recht eindeutig.
Ja, genau. Natürlich hört man das, was die Leute haben wollen. Also bei Lauterbach ist zum Beispiel auch die Bürgerversicherung, aber auch bei vielen anderen. Alle sollen in das Versicherungssystem einzahlen, auch Selbstständige und Beamte. Das ist so ein Lieblingsthema bei den Sozialdemokraten. Dann die Vermögensbesteuerung. Also das Thema soziale Gerechtigkeit spielt da immer eine ganz große Rolle, eben auch bei dem erwähnten Norbert Walter Borjans. Aber mittlerweile auch beim Vizekanzler, über den müssen wir ja auch reden, Olaf Scholz, der für viele ja immer noch der Favorit ist und der zusammen mit Clara Geiwitz aus Brandenburg antritt. Und auch der geht da auf Linkskurs, will die Vermögensteuer etwa wieder einführen. Das hat man früher nicht so häufig von ihm gehört. Und vor allen Dingen, was man nicht von ihm gehört hat und weiter nicht hört, die schwarze Null, mehr investieren. Da widersprechen eben viele andere. Da sagen sie, lieber Olaf, das können wir nicht einsehen, das Geld liegt auf der Straße, wir müssen keine Zinsen zahlen, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, wir müssen neue Schulden machen, aber Olaf Scholz bleibt da eigentlich immer standhaft. Nein, mit mir nicht.
Was glaubst du denn? Also wer hat denn noch Chancen auf diesen Job? Wer ist vielleicht doch noch auch Favorit?
Ja, wir haben ja über Saskia Esken und Norbert Walter Borjans gesprochen. Und da ist interessant, dass sich die Jusos, Juso-Chef Kevin Kühnert und der ganze Vorstand, die haben sich jetzt für die beiden ausgesprochen. Finde ich schon ganz spannend. Der Mann, Walter Borjans, ist immerhin gerade 67 Jahre alt geworden. Aber die Jusos sagen, der steht für soziale Gerechtigkeit. Der steht auch für den Auszug aus der Großen Koalition. Das können wir uns vorstellen. Und Ralf Stegner und Gesine Schwan, auch 76, die wollte ja eigentlich mit Kühnert antreten, da hat Kevin aber Nein gesagt. Die sind jetzt so ein bisschen sauer, dass das so läuft.
Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ihn ja immer wieder als argumentativ und nachdenklich und fair wahrgenommen. Aber er tritt jetzt nicht argumentativ auf, sondern er zieht Strippen. Und das ist die ganz alte Tour. Und das ist nicht überzeugend, finde ich.
Das ist alte SPD. Und gerade die Jusos sollen für neue SPD stehen, nicht für alte SPD.
Also überlass doch den Mitgliedern, wen sie wählen sollen, sagen die beiden. Und gib da nicht Empfehlungen aus. So haben wir das früher bei den Sozis immer wieder gemacht. Das ist der Tenor im Grunde. Also da kriegt Kevin Kühnert schon ein bisschen Kritik ab. Aber seine Jusos haben 80.000 Mitglieder und 430.000 SPD-Mitglieder gibt es. Und wenn die Jusos der Empfehlung folgen sollten, was man nicht weiß, aber viele werden es vielleicht doch tun, dann stärkt das die Chancen von Walter Borjans und Saskia Esken.
Halbzeit bei den Regionalkonferenzen der SPD. Wie dieses Format funktioniert, ob es wirklich eine Debatte gibt bei diesen Veranstaltungen. Frank Kapellan hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Unregelmäßigkeiten bei regulatorischen Angelegenheiten. Das klingt schön verklausuliert, bedeutet aber nichts anderes, als dass da mächtig etwas schiefgelaufen ist. Airbus hat die deutschen Behörden über diese Unregelmäßigkeiten bei regulatorischen Angelegenheiten informiert. Es besteht nämlich der Verdacht, dass Mitarbeiter vom Flugzeugbauer Airbus illegal Dokumente sich verschafft haben von der Bundeswehr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. Ich habe darüber gesprochen mit Markus Pindur, der ist Sicherheitskorrespondent für den Deutschlandfunk. Markus, was weiß man denn bis jetzt überhaupt?
Also man weiß, dass die Staatsanwaltschaft München gegen 17 Airbus-Mitarbeiter ermittelt, und zwar wegen unerlaubten Besitzes von Dokumenten zu zwei Rüstungsprojekten der Bundeswehr. Und gegen diese Beschuldigten und weitere, wie es heißt, bislang unbekannte Täter laufe ein Verfahren wegen Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Das wissen wir von der Staatsanwaltschaft in München. Airbus hat dies bereits vorgestern, also am Dienstag, dem Verteidigungsministerium und den Justizbehörden gemeldet. Und dann ist da von einem möglicherweise rechtswidrigen Umgang von Mitarbeitern mit Kundendokumenten die Rede. Und der Kunde, das wäre also in diesem Falle die Bundeswehr. Auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich schon geäußert. Sie sagte, ihr Ministerium arbeite eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen und habe auch Verteidigungspolitiker im Bundestag über diesen Vorgang informiert.
Es gibt Medien, die das Ganze schon als Wirtschaftsspionage einstufen. Was sagst du? Kann man das tatsächlich schon so konkret benennen?
Also das ist mir noch nicht ganz klar. Ich wäre mit diesem Begriff, überhaupt mit diesem Buzzword Spionage, zunächst einmal sehr vorsichtig. Die Dokumente stammen von einer Behörde, die dem Verteidigungsministerium untersteht, betreffen aber die unterste Geheimhaltungsstufe. Die nennt sich VS, nur für den internen Dienstgebrauch. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Die Projekte, um die es gehe, stünden im Zusammenhang mit zwei künftigen deutschen Beschaffungsprojekten der Kommunikation. Wichtig ist dabei, dass diese zwei Projekte aus einem eher kleinen Geschäftsbereich kommen, nämlich der Verteidigungskommunikation. Und es betrifft nicht die großen Projekte wie Militärflugzeuge, Drohnen oder Raumfahrt. Und was mich stutzig macht und weswegen ich den Vorgang zunächst mal anders als die Bild-Zeitung eine oder zwei Stufen niedriger hängen würde. Das ist, dass es da um die 20 Mitarbeiter gibt, die davon betroffen sein sollen. Und das spricht eher dagegen, dass es sich um einen klassischen Spionagefall handelt. Also
du meinst, weil es einfach zu viele Mitarbeiter sind, die das betrifft?
Das ist wirklich eine ziemlich große Anzahl. Und für mich sieht das dann eher danach aus, dass da eine Regelwidrigkeit begangen wurde, die entweder bürokratischer Schludrigkeit entspringt oder einer zu engen Zusammenarbeit respektive Mauschelei zwischen Mitarbeitern der Bundeswehr und Airbus. Da gibt es eben eine große Grauzone. Da muss gründlich ermittelt werden. Und dass Airbus selber den Vorgang zur Anzeige gebracht hat, das deutet auch darauf hin, dass man diesen Vorgang doch sehr ernst nimmt.
Welchen Zusammenhang gibt es denn eigentlich zwischen Airbus und Bundeswehr? Wie eng arbeiten die zusammen?
Die müssen natürlich sehr eng zusammenarbeiten. Die Bundeswehr gibt die Vorgaben vor, die Waffen oder andere technische Systeme haben müssen und muss dementsprechend auch auf dem Laufenden sein, was die Techniker bei Airbus machen. Und andersherum müssen die Techniker bei Airbus natürlich wissen, was die Bundeswehr konkret von ihnen will. Und das zu trennen wird in der Praxis nicht immer leicht sein, aber es kann natürlich nicht sein, dass die Airbus-Mitarbeiter routinemäßig Einblick in geheime Dokumente oder zum Beispiel in Unterlagen ihrer Konkurrenten bekommen.
Mitarbeiter von Airbus sollen sich illegal Dokumente von der Bundeswehr verschafft haben. Aktuelle Infos dazu in Deutschlandfunk Nova im Update von Markus Pindur.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.